der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen in der neuen Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit Tobias Kremkau zum Thema Coworking auf dem Land. Wohin geht die Reise? Bevor wir ins Thema einsteigen, möchten wir einmal unseren heutigen Gast vorstellen. Das ist Tobias Kremkau. Er bezeichnet sich selbst als bekennenden Coworking-Evangelisten und befasst sich seit vielen Jahren bereits mit den Themen New Work und Coworking, insbesondere auch im Kontext ländlicher Räume. Er ist für die Genossenschaft Coworkland tätig, die insgesamt mit 250 Coworking-Büros bundesweit unterwegs ist und dort wichtige Vernetzungs- und Beratungsarbeit leistet. Er unterstützt dort Betreiberinnen von Coworking-Spaces, schreibt Studien und begleitet Projekte, die vor allem eins wollen: dezentrale Arbeits- und Begegnungsorte schaffen. Und das mit einem besonderen Fokus auch auf Ostdeutschland. Früher war er in einem städtischen Kontext unterwegs, als Head of Coworking bei St. Oberholz, einem Anbieter für flexible Bürokonzepte, Coworking Spaces und ein Beratungsunternehmen für neues Arbeiten. Und dort war er eben für die Konzeption und Gestaltung neuer Coworking Spaces mitverantwortlich. Tobias, schön, dass du im Podcast mit dabei bist. Willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Genau, in der heutigen Folge soll es ein bisschen um eine kleine Zwischenbilanz zum Thema Coworking auf dem Land gehen. Nämlich, wie es den Coworking Spaces auf dem Land im Moment so geht, wie sich der Hype um das Thema entwickelt hat, vor welchen Herausforderungen vielleicht auch ländliche Coworking Spaces im Moment stehen und wie sich das Konzept und die Praxis auch in den letzten Jahren verändert hat. Aber bevor wir zu diesen großen Fragen kommen, wollen wir erstmal von vorne anfangen. Und zwar ganz von vorne. Coworking. Das Wort und das Konzept sind ja schon in aller Munde. Es wird vielerorts und vielerseits verwendet. Aber Tobias, was ist es eigentlich genau, Coworking? Und was ist ein Coworking-Space?
Für mich ist Coworking eine Kultur des Miteinanders. Es ist mal erfunden worden von jemandem, der nicht mehr alleine arbeiten wollte. Zusammengearbeitet haben Menschen schon immer. Viele Sachen am Coworking sind auch gar nicht neu, muss man sagen. Manche kann man über hunderte von Jahren zurückverfolgen. Was neu ist, ist die Ortswahl, weil wir früher natürlich immer an den Produktionsort eigentlich gebunden waren, wenn wir unsere Arbeit erledigen wollten. Und was durch die Digitalisierung, aber vor allem durch die Wi-Fi-Technologie dann eintrat, war eine Ortsunabhängigkeit. Das heißt, ich konnte auf einmal von da arbeiten, wo ich wollte. Und dann traf ich da Leute, die das da auch toll fanden. Und so entstanden Gemeinschaften. Ein Coworking Space wiederum ist ein professioneller Ort zum Arbeiten. Und der kann sehr verschieden sein, weil auch die Menschen natürlich verschiedene Ansprüche haben. Da kann man sich sowohl den Einzelarbeitsplatz an der offenen Tafel vorstellen, als auch das Einzelbüro bis zum kleineren Teambüro, Besprechungsräume. Die sind alle sehr unterschiedlich, sehr geprägt oft von den Betreiberinnen und deren Vorstellungen, was für einen Ort wollen sie, wie soll der Ort aussehen. Aber was sie eigentlich alle gemeinsam haben, ist eine Idee von Offenheit. Das muss man schon sagen, ist so oft die gemeinsame Komponente aller Coworking Spaces.
Wie bist du denn mit dem Thema zum ersten Mal in Berührung gekommen? Oder wo war so der Moment, wo du gesagt hast, das ist das Thema, mit dem will ich mich beruflich befassen, da brenne ich dafür, das ist meine Leidenschaft, das will ich weiter pushen und vorantreiben?
Meine Frau und ich haben uns vor 11 Jahren die Frage gestellt, wie mobil können wir eigentlich arbeiten mit den ganzen Technologien? Wir hatten da so ein Erlebnis im Urlaub. Ich habe damals eine Redaktion geleitet, gerade frisch aufgebaut und bin nach 1,5 Jahren das erste Mal in Urlaub gefahren. Und an Tag 1 vom Urlaub wurde meine Vertretung krank und alles brach zusammen. Das heißt, ich musste in meinem Urlaub jeden Tag 2 Stunden die Redaktion organisieren. Gar nicht selber in dem Sinne jetzt arbeiten und Texte verfassen, sondern nur jedem eine Aufgabe zuteilen. Und ich war damals in Brügge in Belgien und ich habe mich gefragt, was soll ich jetzt in Berlin machen? Ich würde in einen Coworking Space gehen. Die kannte ich schon als Orte. Und das erlief erstaunlich gut, muss ich sagen, und hat auch gar nicht die Urlaubserfahrung so eingeschränkt. Und ich habe dann die Betreiberin des Coworking Spaces gefragt, wer arbeitet eigentlich in Brügge im Coworking Space, wenn man jetzt noch nicht so von diesen fancy flämischen Startups gehört hatte, zumindest nicht in Berlin. Und sie meinte, Geschäftsmänner im Familienurlaub, die quasi genau das machen, was ich mache, Arbeit wegorganisieren. Und das fanden wir ganz spannend, war jetzt natürlich nicht so unser Konzept. Und wir haben uns gedacht, okay, wie mobil können wir eigentlich arbeiten? Das ist nicht wirklich egal, wo wir sitzen, wenn wir unsere Texte veröffentlichen. Meine Frau hat auch als Freelancerin gearbeitet. Wir sind dann im Sommer 2015 für 2 Monate durch Europa gereist. Quasi grob von Barcelona bis nach Stockholm durch, ich glaube, 10 oder 11 Länder. Und haben Coworking Spaces als Ressource genutzt. Wir wussten einfach, dass sie existierten aus Berlin. Und sind dabei mit den Betreiberinnen ins Gespräch gekommen, mit den Mitgliedern, ja, waren mit dem Mittagessen, haben Feierabendbier getrunken und fand es überhaupt super erholend, nach einem 8 Stunden Arbeitstag den Laptop zuzuklappen. Und dann sitzt man am Strand von Barceloneta oder ist in den Gassen von Lyon unterwegs oder geht in Stockholm nochmal Köttbullar essen, keine Ahnung. Also wir haben für uns erkannt, es klappt, man kann mobil arbeiten. Was ich für mich erkannt habe, ist, ich will in diese Coworking-Welt reingehen. Denn alle diese Betreiberinnen, egal wo in Europa, haben mir erzählt, die können das gerade für Anfrage kaum noch retten. Das vibrierte überall. Und ich sag mal, für diesen ganz kleinen Moment in der Geschichte hatte ich den Eindruck, ich bin der Einzige, der gerade sieht, dass das überall passiert. Und ich habe dann den einzigen Coworking-Space, den ich kannte, in Berlin angeschrieben, das St. Oberholz, und habe gesagt, was ich gemacht habe, was ich über Coworking gelernt habe und was ich glaube, was als nächstes passiert. Und habe dem Gründer A gebeten, mich als Coworking-Manager einzustellen, um das zu lernen. Weil ich habe vorher schon Teams geleitet, redaktionelle Teams, aber jetzt noch nie einen Ort verwaltet. Da hatte ich null Ahnung. Und ich meinte, wir müssen Beratungsunternehmen gründen. Die Unternehmen werden das demnächst alle wissen wollen. Und ja, also wenn ich einmal im Leben recht hatte, dann damit, weil genau das waren dann die nächsten 10 Jahre meiner Arbeit sozusagen. Ich habe dann 5 Jahre diese Coworking Spaces geleitet und aufgebaut, das Beratungsunternehmen aufgebaut und bin dann halt vor 5 Jahren zur Cowork-Landgenossenschaft als Berater für Coworking fest gewechselt.
Ja, spannendes Konzept auf jeden Fall auch für eine Initiativbewerbung, das in der Form mal anzugehen und genau mit der eigenen Praxiserfahrung aus dem Work and Travel ist das falsche Wort, aber des Reisens und des Arbeitens da direkt den Schritt zu gehen. Du hattest jetzt gerade schon ein paar Orte genannt, nämlich Lyon, Barcelona, das kann man sich direkt sehr gut vorstellen, wie man da irgendwie in einem hippen Coworking Space in einem urbanen Viertel sitzt. Du bist ja jetzt aber auch bei Coworkland unterwegs und da ja auch spezifisch in den ländlichen Räumen. Und genau darum soll es ja auch heute ein bisschen gehen. Und wenn man das Thema Coworking in Bezug zum Land googelt, da stößt man auf sehr unterschiedliche Artikel, durfte ich in meiner Recherche feststellen, die entweder die Zukunft der Arbeit im Coworking auf dem Land sehen oder das Ende des Hypes feststellen. Und irgendwie so zwischendrin in Grautönen findet sich da relativ wenig an irgendwie Berichterstattung. Daher vielleicht mal an dich als Szenekenner die Frage, wie geht's denn den Coworking Spaces auf dem Land aktuell?
Also in einem sehr pauschalen Wort, es geht ihnen gut. Es ist aber, wie so oft ja im Leben, immer eine Frage der Perspektive. Was wir sicher vor 10 Jahren dann auch in Deutschland, und das gab es damals in Frankreich schon viel verbreiteter gesehen haben, war quasi das, was man klassisches Coworking nennen würde. Das heißt, ja, ich biete Arbeitsplätze und Besprechungsräume dann einfach im ländlichen Raum an. Das macht doch aus sehr vielen Gründen Sinn. Ja, also die Argumente sind total nachvollziehbar. Es kam dann doch nicht so, wie man vielleicht immer dachte, wie auch ich nicht dachte. Denn sind ganz andere Hürden auf einmal zu bewältigen, beziehungsweise auch menschliches Verhalten ändert sich nicht so schnell. Jetzt muss man nochmal sagen, 10 Jahre sind eigentlich gar keine Zeit für große Entwicklung. Ich habe irgendwann mal gelesen, nachdem der erste Personal Computer im Büro eingeführt wurde, gab es noch 28 Jahre die Schreibmaschine im Büro. Man muss also auch mal hier ein bisschen Perspektive reinbringen. Vielleicht haben wir jetzt die ersten Schritte des Wandels gesehen. Vielleicht kommt auch alles noch so. Und wir können in 10 oder in 20 Jahren sagen, ja, wir hatten recht halt. Oder es kommt halt doch ein bisschen anders als gedacht. Warum sage ich aber, es geht ihm gut? Es entstehen immer mehr Coworking Spaces in ländlichen Regionen. Das europaweit. Da hatten wir auch in den letzten Jahren dank der Bertelsmann Stiftung verschiedene Veranstaltungen und Forschungsaufträge zu und haben gesehen, das passiert überall. Aber es ist sehr unterschiedlich, weil eine Stadt, die wir als sehr ländlich und klein bezeichnen würde, ist in Tschechien schon ein Mittelzentrum, muss man sagen. Manches lässt sich dann nicht so europaweit 1:1 vergleichen. Aber hierzulande haben wir dann folgende Entwicklung gesehen. Die einzelnen Betriebskonzepte haben sich viel mehr aufgeteilt, als wir das aus den Großstädten kennen, wo wir dann meist doch nur das klassische Coworking-Space antreffen, sehen wir dann in ländlichen Regionen sehr verschiedene Formen davon. Und dazu hat die Cowork-Landgenossenschaft, bevor ich auch angefangen habe, da eine erste Studie 2019 veröffentlicht, wo sie damals auf 7 Coworking-Typen gekommen sind. Ein, zwei davon würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr finden. Also damals gab es Spuren davon, dass es solche Orte gibt und geben wird. Aber es hat sich dann nicht bewahrheitet, sodass wir jetzt vielleicht noch von 5 Orten reden, beziehungsweise mit sogenannten Mehrwertorten glauben wir gerade einen ganz neuen Typus zu entdecken. Und das ist halt Ausdruck davon, dass natürlich in ländlichen Regionen die Bedingungen ganz andere als in einer Großstadt sind. Das macht Coworking im ländlichen Raum oft viel spannender. Wenn man dort in einen Coworking-Space geht und fragt, was die Leute arbeiten, es ist eine unfassbare Vielfalt von Berufen und von Erfahrungen, die da zusammenkommen in sehr, sehr kleinen Räumen, muss man sagen. Wenn ich mir städtische Coworking-Spaces anschaue, finden dort gewisse Konzentrationseffekte statt. Das heißt, ja, alle nicht deutschsprachigen Coworkerinnen gehen in diesen Coworking-Space und alle sehr technischen Coworkerinnen gehen in diesen Coworking-Space und alle kulturell oder sozial geprägten Coworkerinnen gehen in diesen Coworking Space. Und innerhalb des Coworking Spaces ist auf einmal weniger Vielfalt, ja? Obwohl die Spaces größer sind. Das hat viel mit Effekten zu tun, ja, in welcher Nachbarschaft zieht man. Und da sind wir wieder mit, man trifft die Gleichgesinnten, die ähnlich denken und so. Und das haben wir ja im ländlichen Raum nicht. Deshalb würde ich eine ländliche Coworking-Gemeinschaft immer als bunter bezeichnen. Mhm. Aber sie ist auch wesentlich kleiner und deshalb wirtschaftlich weniger tragfähig, muss man sagen. Und deshalb gab es dann diese Anpassung. Was sehr gut zum Beispiel funktioniert in ländlichen Räumen, sind Orte, die etwas mit Übernachtung oder Tourismus zu tun haben. Wir nennen das dann Vacation, ja, dieser falsche Freund aus dem Englischen, diese Mischung aus Arbeit und Urlaub. Aber es geht ja nicht darum, im Urlaub zu arbeiten, sondern von da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und Retreats, Offsites, ja, so Rückzugsorte, die oft von Teams genutzt werden, um diesen Tapetenwechsel zu erzeugen. Die funktionieren wirtschaftlich sehr schnell, sehr gut. Und dann haben wir die Mischform. Wir haben sicher Spaces, die auch Pendlerinnen beherbergen. Aber wir haben keine ausdrücklichen Pendlerinnen-Coworking-Spaces, wie wir das vielleicht vor 5 Jahren noch vermutet haben, dass die entstehen können. Und das hat dann was mit deutscher Arbeitskultur, muss man auch sagen, zu tun. Und vielleicht auch finanziellen Interessen von Unternehmen, die sehr viel in Immobilien gesteckt haben und die jetzt auch genutzt sehen wollen. Das heißt, die Fakten sind zwar klar, dass das gut wäre, aber dann gibt es viele Kräfte dagegen. Ja, niemand arbeitet remote, also ortsunabhängig, wenn man nur Karriere im Unternehmen macht durch Anwesenheit.
Absolut. Du hattest vorhin spannenderweise berichtet, dass quasi ländliche Coworking-Communities vielfältiger sind als städtische. Wie muss man sich denn, also wenn du jetzt zum Beispiel an ein bestimmtes Beispiel denkst aus der Praxis, die du quasi beraten hast, wer sind denn die Nutzerinnen da in so einem ländlichen Coworking-Space? Also wer kommt da zusammen? Welche Berufsgruppen, sag ich mal?
Wir haben dann natürlich Leute, die zum Beispiel, also ich habe jetzt die letzten 3 Jahre in der Altmark gewohnt, da waren dann Leute, die für Steuerbüros in Berlin gearbeitet haben oder für Ministerien, sei es in Magdeburg, Hannover oder Berlin. Dann kommen aber auch Leute aus der Region, die zum Beispiel, also Handwerkerinnen, fragt man sich, okay, warum arbeiten die da? Naja, die haben gewisse Dokumentationspflichten und Aufgaben wie Buchhaltung, haben aber kein ständiges Büro, weil das brauchen sie ja nicht. Das heißt, die nutzen dann mal temporär so einen Ort. Und dann gibt es Gründerinnen, die einfach mal was starten wollen. Manche sind auch angestellt und gründen quasi nach Feierabend. Auch das sehen wir in Coworking Spaces. Wir sehen eigentlich gar nicht Klischees von wegen, ja, das sind Dienstleisterinnen im landwirtschaftlichen Bereich oder so. Das sieht man selten. Da gibt es auch Beispiele durchaus für. Und manchmal macht es ja auch Sinn, nah beim Kunden zu sein. Mhm. Also man sieht eigentlich die sämtliche Vielfalt. Das können Versicherungsmaklerinnen sein, das können Lokaljournalistinnen sein, die nicht für jede E-Mail zurück in die Redaktion ins nächste Mittelzentrum fahren wollen. Also es ist super bunt.
Cool. Das kann man sich sehr gut bildlich dann auch vorstellen, wie die verschiedenen Leute dann da zusammen auch sitzen und arbeiten. Du hattest vorhin auch ein sehr spannendes Thema angesprochen, nämlich dass auch viel, was die Gestaltung an den Coworking Spaces angeht, mit den Persönlichkeiten zusammenhängen. Und ich habe das Gefühl, auch in der Recherche bin ich da viel drauf gestoßen, dass das allgemein, dass eben persönliche Aspekte da eine sehr, sehr große Rolle spielen. Auch was die, ja, das ganze Thema Zusammenarbeit und gerade auch wenn es in kleinere Spaces reingeht, dann muss da natürlich auch irgendwie die soziale Komponente irgendwie stimmen, damit die Leute da gerne arbeiten gehen. Deswegen wollte ich da mal nachfragen, wie das denn mit den Community-Managerinnen aussieht. Also erstmal vielleicht genau die Frage, weil das vielleicht gar nicht alle wissen auch, also was quasi so ein Community Manager macht und wo vielleicht Unterschiede sind zwischen Land und Stadt, was die Rolle und vielleicht auch die Tätigkeiten angeht.
Ich würde mal diese Frage von der Stadt aus erklären und dann versuchen, das in den ländlichen Raum zu übersetzen. Community Manager kann man sich quasi wie eine Rezeptionistin, ein Rezeptionist in einem Hotel vorstellen oder wer schon mal in Wien war, so ein Concierge. Ja, jemand, der einen willkommen heißt und vielleicht sogar im besten Sinne platziert und sagt, wer ihm da gegenüber sitzt. Aber erstmal ist es eine gastgebende Rolle. Man erklärt den Leuten gerade so am Anfang, wie funktioniert das hier, was steht, wo ist es? Und danach sind diese Kontakte durchaus weniger, weil die Leute ja A, Erwachsene sind und B, professionell arbeiten wollen. Und wenn die sich erstmal auskennen im Coworking Space, lösen sie viele kleine Fragen auch selber. Dann ändern sich die Aufgaben des Community Managements. Dann geht es oft darum, zu vernetzen. Manchmal sind Fragen, okay, wo ist hier der nächste Kopierladen? Ich muss mal was in A0 ausdrucken, so nach dem Motto. Aber es ist auch die Frage, hey, kennst du jemanden, der das und das macht? Und man selber ist ja so die Schnittstelle. Man kennt eigentlich fast alle Mitglieder. Man ja, hat die angemeldet, man weiß, wo die arbeiten ungefähr. Man quatscht auch mit die und dann vernetzt man Leute. So, das braucht es, weil Coworking Spaces in Großstädten aufgrund der Mieten größer sind. Die müssen skalieren, um wirtschaftlich betrieben zu werden. Das heißt, da reden wir dann von Coworking Spaces von durchaus 200 bis wesentlich mehr Mitgliedern. Die Coworking Spaces sind inzwischen so um die 3.000 bis 5.000 Quadratmeter groß in Berlin. Das müssen sie sein bei den Mietpreisen. So, und der Unterschied zum ländlichen Raum ist, da gibt es keine Stelle Community Management. Denn die meisten Coworking Spaces im ländlichen Raum funktionieren so, dass jemand, der einen Brotjob hat, den er ortsunabhängig ausführen kann oder sowieso lokal, quasi ein Coworking Space startet, da selber arbeitet und das so als Nebenbei-Aufgabe macht. Was ja auch okay ist, wenn da, ich sag mal, nur 15 oder 20 Leute sind. Wie gesagt, die kennen sich nach einer Weile aus, wo der Kaffee steht und wie das funktioniert. Und die rufen einen auch nicht an, wenn wieder ein Stück Papier im Drucker klemmt. Das lösen die dann schon selber. Das heißt, man hat oft am Anfang hohen Kommunikationsaufwand, wenn jemand neu reinkommt, aber danach geht es. Und was wir im ländlichen Raum wenig haben, ist Fluktuation. Das heißt, da kommt nicht ständig wer Neues rein. Irgendwann hat man so seine feste Mitgliedschaft. Und dann kann man das, das sage ich quasi so in Anführungsstrichen, nebenbei auch erledigen. Dadurch funktionieren diese Orte auch wirtschaftlich lukrativ, weil wir in dem Sinne erstmal die Personalkosten streichen. Und dann kann so ein Space sich auch selber tragen. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, denen geht's gut. Und es entstehen immer mehr. Aber sie funktionieren anders. Sie haben halt kein Personal. Sie haben überhaupt geringere Mieten natürlich im ländlichen Raum. Manchmal haben wir auch Eigentumsverhältnisse. Ja, die Scheune gehört einem sowieso, die man da umgewandelt hat, jetzt in einem Klischee zu sprechen. Und ja, in dem Sinne funktionieren sie. Wenn ich sie wie in der Großstadt führen würde, mit ich stelle da Personal ein, ich habe so 3-4 Leute, die diesen ganzen Space leiten, die verschiedenen Aufgaben, die in einem Coworking Space anfallen, übernehmen, dann würden sie wirtschaftlich nicht funktionieren im ländlichen Raum. Das muss man ganz klar sagen.
Also eben so ein Stück weit die Größe und die Überschaubarkeit und die geringere Fluktuation in dem Fall, die dann auch irgendwie eine andere, ja, Stellenausfüllung da in dem Fall möglich macht. Sehr interessant. Du hattest das Thema Finanzierung ja schon angesprochen. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, wo so in dem ganzen Prozess mit der Gestaltung und mit der, also wenn man quasi einen neuen Space gründen möchte, wo da so die Hauptherausforderungen liegen. Also sind das eher diese klassischen Finanzierungsfragen dann im Betrieb oder liegt es eher so im Vorfeld, um da irgendwie schon eine kritische Masse an Leuten irgendwie zusammenzubekommen, die dann genau, die sich da quasi bereit erklären und auch so ein bisschen Verantwortung übernehmen?
Ja, es gibt viele Hürden, vielleicht unterschiedlich groß. Man muss sagen, nichts ist leichter im ländlichen Raum als in der Stadt. Einer der ersten Hinweise, die wir Gründerinnen auch geben, ist, erst die Community gründen, dann den Space. Und zwar aus zwei Gründen. An Tag 1 der Eröffnung gibt es schon zahlende Mitglieder und man weiß, was wollen die Leute vor Ort. Und das ist oft einer der größten Probleme von Gründerinnen. Sie wollen ihren Traum-Coworking-Space gestalten, der super sein kann, aber der nicht unbedingt genau da funktioniert, wo er entstehen soll. Man muss also wirklich sein Umfeld verstehen. Was brauchen diese Menschen für ein Arbeitsplatzangebot? Hier hilft es meinen Klischees vielleicht zu denken und ein Beispiel aus der Stadt, was jeder nachvollziehen kann. Die ersten Coworking Spaces mit flexibler Kinderbetreuung sind im Prenzlauer Berg entstanden. Das ist ein für jeden nachvollziehbarer Blick auf den Prenzlauer Berg. Junge Familien, Kinder, Betreuungsherausforderungen. Der erste Coworking Space in Berlin-Zehlendorf, der jetzt auch schon über 10 Jahre alt ist, hat, sehr grob jetzt ausgedrückt, Frauen so ab Ende 40, Anfang 50 als Zielgruppe, deren Kinder aus dem Haus sind und die sich schon mal beruflich verwirklichen wollen. Und das funktioniert. Denn das ist ein sehr klassischer Blick auf Zehlendorf. Ja, West-Berliner Bezirk, wohl situiert, ältere Bevölkerung. Das heißt, man muss wirklich verstehen, wie ticken die Leute rings um mich herum und was brauchen sie? Brauchen sie die große Halle, den Community Space sozusagen, die lange Tafel, wo man bunt zusammensitzt und sich austauscht und gegenseitig inspiriert? Brauchen sie die Einzelbüros, weil viele haben Berufe, wo sehr, sehr viel telefoniert werden muss. Das ist ja durchaus ein stärkerer Alltag in unserem Arbeitsleben geworden. Dann muss ich entweder mehr Einzelbüros anbieten oder ich muss Telefonzellen von Anfang an viel besser mitdenken. Also man muss sich aus der Rechnung streichen, sein Ego und seine Wunschvorstellung, um erstmal das Angebot zu bauen. Wie das dann aussieht, ob das blau oder grün an der Wand ist, das kann man dann noch selber entscheiden. Aber das habe ich früher öfters bei Gründerinnen erlebt, inzwischen seltener, muss ich sagen. Da fand auch eine gewisse Professionalisierung statt. Aber quasi so überzeugt und begeistert man von Coworking ist, man darf nicht komplett sein eigenes Ding durchsetzen. Man muss auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort achten und dann ein passendes Angebot bauen. Ja, wie gesagt, das heißt nicht, dass das Konzept schlecht ist. Woanders würde es super funktionieren, aber es muss nicht an dem Ort funktionieren, wo man vielleicht die Scheune geerbt oder gekauft hat. Ja,
ja, ich meine, das Coworking kommt ja nicht von ich. Von daher, das ist dann auch eine schlüssige Argumentation dahingehend. Und ja, also macht total Sinn, dass es da dann keinen One-Size-Fits-All-Approach gibt, keinen fertigen Space, den man überall hinstellen kann, der überall funktioniert. Also sehr, ja, sehr spannende Beispiele, auch um das zu illustrieren. Ich hatte dich ja im Vorfeld vorgewarnt vor unserer kleinen Auflockerungskategorie, die wir immer in unserem Podcast mit dabei haben, nämlich das Lieblingsdialektwort oder den Lieblingsdialektspruch aus der eigenen Region. Und du bist ja gebürtiger Magdeburger, wenn ich das richtig weiß, und wohnst ja auch in Magdeburg. Deswegen, was hast du uns denn heute da mitgebracht als Wort oder als Spruch?
Ja, wir sind ein stolzes Völkchen hier in Magdeburg und das ist durchaus begründet in unserer Geschichte. Aber sprachlich haben wir jetzt nicht die ganz großen Spuren hinterlassen, muss ich zugeben. Also seit ein paar Jahren hat diese Stadt sich den Beinamen Otto-Stadt gegeben. Die Otto-Stadt Magdeburg. Das ist in dem Sinne nachvollziehbar, dass das ja die Lieblingsresidenz von Kaiser Otto I. war, dem ersten deutschen König. Dem ersten deutschen Kaiser, sein Vater war der erste deutsche König. Und Otto von Guericke war ein Sohn unserer Stadt und Oberbürgermeister und hat die Vakuumtechnik quasi entdeckt, wofür er die Kolbenpumpe erfinden musste. Also jeder, der seinen Fahrradreifen mal aufpumpen muss, kann gerne an Magdeburg denken. Und trotzdem ist bei uns ein geflügeltes Wort, sich nicht zum Otto zu machen. Weshalb ich nicht verstehe, warum wir uns Otto-Stadt nennen. Kein Magdeburger versteht das so richtig. Aber eigentlich ist sich zum Otto zu machen etwas Negatives bei uns. Ja. Und dialektischer wird es bei uns leider nicht. Wir sind hier so in der Grauzone. 8 Kilometer südlich von Magdeburg ist die Sprachgrenze zum Sächsischen. Wir sind also der südlichste Zipfel des Plattdeutschen. In der Altmark gibt es ein bisschen mehr Platt. Aber ja, ich kann deshalb nur zum Otto machen mitbringen und vielleicht aber darauf hinweisen für den Wikipedia-Recherche später. Man kennt ja seine Pappenheimer. Dieser Spruch hat leider etwas mit Magdeburg zu tun, etwas Tragisches. Aber er ist quasi hier entstanden. Ja. Das ist vielleicht unser größter Beitrag gewesen zur deutschen Sprache, die Pappenheimer.
Sehr gut. Also das ist auch nochmal ja, freundlicher Wink in Richtung Magdeburger Stadtmarketing wahrscheinlich an der Stelle. Da nochmal in sich zu gehen vielleicht.
Aber das muss ja wer von woanders gewesen sein, der das ausgesucht hat.
Ja, spannender Blickwinkel auf den Spruch. Ich meine, der ist ja landläufig eigentlich bekannt. Dann kann man den jetzt auch mal regional verorten. Das ist auch nicht schlecht. Deswegen, ja, vielen Dank, dass du uns den mitgebracht hast. Ich würde jetzt inhaltlich gerne noch mal ein bisschen auf deinen Arbeitgeber eingehen, nämlich die Coworkland-Genossenschaft. Genau, ihr beratet ja Interessierte, die selbst einen Coworking-Space gründen möchten. Genau, seid quasi selbst organisiert, verschiedene Betreiberinnen, die selbst auf dem Land Coworking Spaces organisieren und betreiben, habt eine gemeinsame Infrastruktur und genau unterstützt quasi mit Qualifikations- und Beratungsangeboten. Und du hattest es vorhin auch schon angesprochen, beziehungsweise du hattest den Begriff vorhin auch schon fallen gelassen, nämlich den Begriff der Mehrwertorte. Was verbirgt sich denn genau dahinter?
Ja, es ist Ausdruck dieser Entwicklung und auch Lernkurve des ländlichen Coworkings, muss man sagen, dass halt gewisse Betriebskonzepte nicht funktionieren im ländlichen Raum. Und gleichzeitig haben wir dann gesehen, sind Coworking Spaces auf dem Land so exotisch und so ein Ausdruck von Innovation, dass andere innovative Ideen und Bedürfnisse oft auf diesen Ort projiziert werden. Und auf einmal, ja, man merkt, okay, mit der klassischen Arbeitsplatzvermietung verdiene ich nicht genug Geld, aber die Leute wollen noch einen Fahrradverleih oder ständig kommen hier Touristen vorbei, vielleicht biete ich noch einen Kaffee und ein Stück Kuchen am Wochenende an. Und auf einmal entstehen quasi um diesen Coworking Space andere Betriebskonzepte. Manche sind wirtschaftlich lukrativer. Manche zahlen in die Akzeptanz vor Ort stärker ein, weil ja auch Coworking erstmal etwas sehr Fremdes oft für viele ist, auch jetzt Anglizismus. Und dann sehen wir, dass sich ein wirtschaftlich tragfähiges Konstrukt bildet. Ja, da gibt es dann den Coworking-Raum, wo vielleicht mal 3-4 Pendlerinnen die Woche arbeiten. Und dann gibt es aber auch den Besprechungsraum und der wird oft von Teams aus der nächsten Großstadt gebucht. Ganz andere Zielgruppe, ganz andere Bedürfnisse. Dieser Raum ist aber nie am Wochenende benutzt. Das heißt, am Samstag tagt dort der Förderverein von der nächsten Klosterruine und Sonntag früh ist der Schachverein dazu Gast. Die zahlen nichts, aber deshalb ist der Ort in der Nachbarschaft, im Dorf quasi akzeptiert und beliebt und dem wird auch geholfen, ja, wie man das dann so solidarisch kennt im ländlichen Raum. Und das ist eine Beobachtung, die wir gemacht haben und die wir jetzt versuchen, in Forschungsprojekten in den nächsten 3 Jahren zu verstehen und zu analysieren. Und auch wenn hier wieder blaupausenartig nichts geht, versuchen wir, die einzelnen Module besser zu verstehen und zu gucken, was kann kombiniert werden. So dass wir sehen, also ein paar Module haben wir schon identifiziert. Das ist ganz klar der Dorflan. Und das Interessante ist, aus der Dorflan-Forschung, ich habe dazu Fachkonferenzen besucht, es gibt eine sehr gute Dorflan-Forschung interessanterweise, dass die erfolgreichen Dorfläden genau dasselbe machen wie die erfolgreichen Coworking Spaces. Sie machen Veranstaltungen, um die Leute über die Türschwelle zu bekommen. Und die Hauptnutzungsgruppe von Dorflehen sind nicht die älteren Leute, die es nicht mehr zur nächsten Kaufhalle schaffen, sondern Zugezogene. So. Zugezogene junge Familienmenschen können nur rausziehen, wenn sie einen Job haben. Den finden sie aber selten im ländlichen Raum. Sprich, das sind Menschen, die haben ihre Arbeit mitgebracht. Und vermutlich wollen die jetzt nicht mehr jeden Tag zurückpendeln. Also da gibt es unfassbar viele Parallelen. Und wir sehen aber auch, Bibliothek ist so ein Service, der auf einmal gefragt ist. Das haben wir in einem Projekt in Offing in Bayern gelernt. Und das versuchen wir quasi wissenschaftlich gerade zu ergründen und in verschiedenen Projekten auch auszutesten. Das heißt, was macht einen Mehrwert dort aus? Welche Module sind das? Wie funktionieren die einander? Was klappt gut zusammen? Was klappt vielleicht gar nicht zusammen? Also jetzt eine ganz wilde These, die Fahrradwerkstatt verträgt sich nicht mit dem Café. Ja, aber die Bibliothek verträgt es super mit dem Dorfladen, weil man regelmäßig hinkommt und seine Bücher auf ihr zurückgeben kann. Keine Ahnung. Das versuchen wir zu erforschen, weil wir sehen, dass von diesen, ich sag mal, sehr strikten Geschäftsmodellen, ich mache jetzt nur Coworking Space, ich mache jetzt nur Offsite, das breitet sich aus. Da schließen sich ganz andere Sachen an. Und das zum wirtschaftlichen, aber auch zum, wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Vorteil für alle. Die Orte sind schneller akzeptiert bei der Vorortbevölkerung. Die engagieren sich mehr. Manche dieser Aufgaben müssen ja wahrscheinlich ehrenamtlich noch erfolgen, ja, weil ich halt nicht dem Schachverein die Rechnung einfach stellen kann für den Raum, wie ich das dem Startup-Team aus Berlin machen kann, das dort seinen Workshop erledigt hat. Und deshalb gehen wir sehr in diese Mehrwertorte-Forschung jetzt.
Ja, also total einleuchtend auch vom Ansatz her, dass sich da natürlich irgendwie, also sind ja alles verschiedene Bereiche so der Daseinsvorsorge, die so ein bisschen unter Finanzdruck stehen, dass die sich eben auch im Zweifel gegenseitig stützen können, wenn man die quasi zusammenlegt und dadurch irgendwie eine größere Masse an Leuten hat, die damit in Begegnung kommt oder da einfach genau in Berührung mitkommt.
Ja, Begegnung ist hier, glaube ich, auch das Zauberwort, warum diese Orte funktionieren, weil sie sind einerseits Ausdruck von dem, was wirtschaftlich verloren gegangen ist und das lässt sich nicht immer eins zu eins ersetzen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber sie können gewisse Entwicklungen vielleicht abfedern. Ja? Also vielleicht wird es nicht wieder ein Dorfkrug da geben, aber es gibt zumindest jetzt einen Ort, wo man abends wieder zusammenkommen kann, wenn der Besprechungsraum sowieso nicht wirtschaftlich nutzbar ist. Ja? Dann ist es vielleicht der Dorfvereinsraum sozusagen. Und zugleich, also wieder eine These, wir haben jetzt zwei Forschungsprojekte so richtig gemacht. Die Zusammensetzung ist Ausdruck der Bedürfnisse vor Ort. Und auch die muss man natürlich erst ermitteln und verstehen.
Also auch wieder hier Learning, es gibt keine Lösung für alle, sondern alle müssen quasi ein bisschen individuell gucken, was wirklich vor Ort gebracht wird.
Genau, keine Blaupausen, aber die Idee ist schon, in 3 Jahren eine Art Baukasten an Modulen zu haben und vor allem Schnittstellen besser erklären und verstehen zu können, um gewisse Fehler beim Kunden zu vermeiden. Also wir sehen zum Beispiel, dass diese Orte oft verschiedene Gesellschaftsformen haben. Vermietung vielleicht von Wohnraum, ob temporär für Touristen oder fest, erfolgt oft als GmbH oder Genossenschaft. Das mögen Banken auch wiederum, wenn sie dann Kredite geben. Während Kultursachen dann oft als Verein organisiert werden. Und Coworking kann manchmal in der Mitte sein. Und dann gibt es vielleicht 1, 2 Sachen, die sind einfach Initiativen, die haben gar keine Form. Also das ist auch ein Muster, was wir schon gesehen haben, dass nicht eine Gesellschaftsform alles abdeckt, sondern dass es eine Kombination auch von verschiedenen Gesellschaftsformen und verschiedenen Akteuren des Dorfes dadurch auch ist. Ja? Also vielleicht engagieren sich die 10 Leute aus dem Oberdorf im Dorfladen und die 12 Leute aus dem Unterdorf engagieren sich im Coworking Space. Ja, und das eine ist eine GmbH und das andere ist eine Genossenschaft und zusammen sind sie dann, keine Ahnung, die Gesamtdorf-Holding. Ja? Also solche Entwicklungen haben wir jetzt schon erkannt und auch das ist sehr spannend, muss ich sagen, das gut zu kombinieren, dass jeder seine Bedürfnisse gut auszahlen kann. Ja.
Das wird ja auch unter dem Gesichtspunkt wieder noch interessanter, wenn man quasi es schafft, verschiedene Nutzungsformen zusammenzubringen mit verschiedenen Zielgruppen. Also gerade, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, also ich meine, das hat man ja irgendwie in allen Bereichen, nicht nur im digitalen Raum, aber dass man immer eine noch stärkere Blasenbildung hat von Leuten, die sich immer weniger irgendwie begegnen und immer weniger in Austausch miteinander gehen. Also gerade wenn man es da dann irgendwie auch schafft, verschiedene Zielgruppen zusammenzubringen mit den verschiedenen Nutzungskombinationen, ist das natürlich super interessant.
Man könnte auch sagen, das ist genau die politische Dimension dieser Orte. Wir haben natürlich ein gewisses Interesse, wirtschaftlich tragfähige Orte zu schaffen, um quasi uns auf eine Zeit, in der es keine Fördermittel für solche Orte mehr gibt, vorzubereiten. Wie wir es schon in der Schweiz sehen. Die sind in einer, ich sag mal, Post-Coworking-Förderphase. Während wir quasi erst in einigen Bundesländern die ersten Förderprogramme überhaupt sehen. Also das verschwindet ja nicht über Nacht. Aber wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir solche Orte tragfähig bauen. Und das ist so die Aufgabe für uns. Aber die politische Dimension ist ja genau, Demokratie zu stärken. Demokratie braucht Begegnung. Das kann in unterschiedlichster Form sein. Ja, das kann ein gastronomisches Angebot sein, in dem man wieder mit anderen zusammenkommt. Oder man sitzt halt im Café und kommt wieder ins Gespräch. Gehört noch ein bisschen mehr zu, also nur in einem Raum zu sein, reicht nicht. Man muss auch den Mut haben, vielleicht mal zu widersprechen oder auch sich trauen, etwas zu fragen. Aber wenn wir uns nicht mehr begegnen, dann haben wir nicht mehr die Chance dazu. Ja. Und deshalb, ja, also ich bin sehr überzeugt davon, dass das förderlich für unser Miteinander ist, auch wenn natürlich unser erster Blickwinkel darauf ist, den Betreiberinnen wirtschaftlich tragfähige Konzepte zu ermöglichen.
Total. Hast du da, wenn wir darüber sprechen, hast du da ein konkretes Beispiel vielleicht vor Augen von einem Space, der das irgendwie geschafft hat, der da zum Beispiel irgendwie, also da einen wirklich neuen, belebten Begegnungsort zu schaffen oder der auch einfach irgendwie, also so ein Gemeinschaftshaus dann irgendwie neu belebt hat, ein Ort oder irgendwie ein Ansatz, wo das besonders gut gelungen ist aus deiner Sicht?
Also was mich sehr beeindruckt hat, ist eins unserer Mitglieder, das ich vor 2 Jahren mal besucht habe, der Hof Viehbruck in Schleswig-Holstein. Das ist so auf der Karte, würde sagen, 10, 15 Kilometer rechts von Neumünster, glaube ich, ja. Genau, ich bin nicht so firm in Geografie von Schleswig-Holstein. Also ich weiß nicht, was das früher war. Das war eine große Hofanlage und jetzt ist es so eine Art Versammlungsstätte. Als ich da war, tagte gerade der Gemeinderat da. Nebenan ist aber auch ein Waldkindergarten entstanden. Im ersten Stock war der Coworking Space und auf der Wiese waren Glamping-Zelte. Und dann gab es da scheinbar noch ein bisschen Landwirtschaft sogar dazu. Und ich muss sagen, okay, da kam ganz schön viel zusammen. Also abends sah ich die Lokalpolitikerin und dann waren noch andere Leute, die übernachtet haben da. Und am nächsten Morgen wurden die Kinder zur Kita gebracht. Und ich dachte, okay, wow, wunderschönes Erlebnis und so. Und was für ein Glück diese Kinder haben, in so einer Umgebung da aufzuwachsen.
Ich würde jetzt tatsächlich einmal so ein bisschen in unseren Abschlussblock überleiten. Und da habe ich noch die Frage mitgebracht. Also du bist ja schon so lange im Feld unterwegs zum Thema Coworking, auch jetzt spezifisch zum Thema ländliche Räume mit deinen Tätigkeiten und deinen Aufgaben. Wenn du jetzt nochmal auf das Thema Coworking zurückblickst, was würdest du denn heute in deiner Arbeit damals anders machen und was vielleicht auch nicht mehr? Also es ist eine theoretische Frage, ein bisschen fies, aber ja.
Ja, die meisten Leute im Coworking sind Quereinsteigerinnen in dieses Thema, die aus einem persönlichen Erlebnis dann die Erkenntnis entwickelt haben, das ist es, was ich machen möchte. Ja? Coworking in Berlin-Mitte, super cool. Coworking in Frankfurt-Oder, super relevant. Das war für mich der Grund, quasi auch mehr ins Ländliche zu gehen, ohne dass ich Frankfurt-Oder jetzt als Dorf bezeichnen möchte. Was mir geholfen hat, war aber sehr viel soziologische Texte zu lesen. Ich habe ein Studium der Politikwissenschaft hinter mir, aber wenig Soziologie, muss ich sagen. Da musste ich viel eigentlich im Berufsleben nachholen. Und der deutsche Urvater der Soziologie, ein gewisser Herr Tönnies, Friedrich Tönnies, glaube ich, hat eine sehr kluge Unterscheidung getroffen zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft. Wir benutzen, glaube ich, den falschen Begriff. Community ist eigentlich nicht der passende Begriff für das, was in Coworking Spaces passiert. Society, wenn wir schon beim Anglizismus bleiben wollen, wäre wesentlich korrekter. Wenn ich das wesentlich früher verstanden hätte, hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen Zeit gespart, Leute zu etwas zu bringen, was sie gar nicht wollen, weil sie gar nicht Gemeinschaft in dem Sinne wollen. Ja, eine Gemeinschaft definiert sich über ganz starke gemeinsame Werte oder sogar gemeinsame Blutlinien sozusagen. Eine Gesellschaft arbeitet zum Vorteil jedes Einzelnen zusammen. Und das ist es, was eigentlich eher im Coworking Space passiert. Es gibt sicher kleine Coworking Spaces, das habe ich in Kopenhagen mal gesehen, die es schaffen, sehr familiär zu sein. Wenn da wer neues Mitglied werden will, muss er mit 21 anderen Mitgliedern reden und dann entscheiden sie zusammen. Mhm. Das schafft enge Bindung. Aber das lässt sich nicht skalieren, das lässt sich nicht auf alles übertragen. Das heißt, mir hätte sehr geholfen, den Unterschied zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft zu verstehen und zu sehen, dass was in einem Coworking Space passiert, eine Gesellschaft ist. Die Coworking Space Betreiberin wiederum, das ist eine Gemeinschaft. Die ist sehr werteorientiert unterwegs, also die Betreiberin unter sich sozusagen. Aber die Menschen, die in unseren Space kommen, haben die unterschiedlichen Gründe. Manchmal haben die gar keinen Bock auf Vernetzung, muss man sagen. Manche suchen das, gerade in den Großstädten. Ja, es ist, wenn ich neu bin in einer Stadt, fehlt mir oft Zugang zu anderen Menschen. Bin ich Mitglied im Coworking Space, habe ich an Tag 1 ein paar Dutzend Leute, mit denen ich sofort reden kann und vielleicht ein Netzwerk mehr aufbaue. Also es hat ja auch individuell, aber es ist wieder zum eigenen Vorteil, wird kooperiert, ja. Das wäre etwas, was ich wesentlich früher hätte verstehen wollen.
Ja, ich meine, wenn man da am Anfang für das Thema brennt und dann mit einer großen Anspruchshaltung da rangeht im Sinne von einer Gemeinschaft, die da zusammen wächst und zusammenarbeitet, ist es, glaube ich, wahrscheinlich, würde ich denken, normal, dass man da, ja, dass das das Ziel ist, dass alle möglichst eng und möglichst kooperativ miteinander arbeiten und genau miteinander unterwegs sind.
Dass wenn wertorientierte Menschen überzeugt sind, ja, dann geht man mit großen Vorstellungen in so ein Thema rein. Wie gesagt, das gibt's ja auch, aber ich hätte strategisch, glaube ich, manche Coworking Spaces, die ich aufgebaut habe, von vornherein anders gestaltet.
Ja, spannendes Learning und spannende Perspektive, da auch nochmal die Soziologie mit reinzunehmen und nochmal ein kleiner Ideenimpuls genau rund um diese Begriffe. Wir haben hier ja immer als kleinen Abschluss unseres Podcasts unser Landü-Ei, das wir gemeinsam mit unseren Gästen und Gästinnen auspacken. Genau, wo es immer um kleine, besondere Anekdoten, Beobachtungen, Statistiken geht, die unsere Gäste in letzter Zeit in Zusammenhang mit den ländlichen Räumen überrascht haben. Was hast du uns da denn mitgebracht, Tobias?
Ich habe vor ein paar Monaten ein Buch über das Wahlverhalten der Menschen gelesen von Dr. Ansgar Hudde, Soziologe an der Uni Köln, wo wir wie wählen. Und der hat quasi sich das Wahlverhalten der Menschen angeschaut und hat es in Muster kategorisiert. Und es gibt auch das konservative Wahlmuster, also Menschen, die sehr konservativ entscheiden. Und ich bin ja im ländlichen Raum unterwegs. Mein Schwerpunkt sind Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen, aber in bestimmten Aufgaben bin ich eigentlich bundesweit in Beratungsprojekten drin. Und überall im ländlichen Raum erzählen mir dann immer die Leute, ja, Herr Kremkau, ihr sind hier sehr konservativ. Also mit dem Coworking, das müssen wir uns mal anschauen und so. Und ich denke mir, okay, aber Was mich sehr überrascht hat, wenn man sich mal das Wahlverhalten anschaut, dann gibt es eigentlich nur zwei Regionen in Deutschland, die wirklich konservativ sind. Und das ist der ländliche Raum Bayerns und die Eifel. Und der Rest ist nicht konservativ, beziehungsweise er wählt definitiv nicht konservativ. Das hat mich wirklich sehr umgehauen, weil ich ja wirklich überall immer auf das Argument treffe, wir sind hier eine konservative Region. Aber das scheint nicht so ganz zu stimmen. Und wahrscheinlich ist es auch ein bisschen Humbug, weil wenn ich schon da bin und die Leute mit mir über Coworking reden, dann finde ich, ist es schon Ausdruck von gewissen progressiven Denkweisen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Und in der Eifel gibt es auch tolle Coworking-Spaces übrigens. Also das heißt ja nicht, dass konservative Regionen das nicht hinbekommen. Aber ich fand sehr überraschend diese Selbstbeschreibung in ländlichen Räumen immer, wir sind hier konservativ. Die scheint nicht so ganz mit dem Wahlverhalten, zumindest den Daten, die man daraus ziehen kann, übereinzustimmen.
Ja, spannend, das nochmal mit dem Wahlverhalten abzugleichen. Interessanter Take auf jeden Fall. Und ja, das lässt sich dann natürlich auch in deiner täglichen Arbeit, dann ja, kann man da natürlich immer nochmal rückreferenzieren. Deswegen sehr spannend, was du uns da mitgebracht hast. Ich sage herzlichen Dank, Tobias, dass du am Start warst, genau, und dass du bei Landaussichten zu Gast warst und uns Einblicke gegeben hast, wie es den Coworking Spaces auf dem Land gerade geht, deine eigene Begeisterung geteilt hast und hier ausführlich berichtet hast und Rede und Antwort gestanden hast. Deswegen vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Ja, nochmals vielen Dank für die Einladung und ja, allen Hörerinnen und auch dem Team in der Andreas Hermes Akademie ein schönes neues Jahr noch, ja.
Genau. Mach's gut.